Einführung. Unten oder oben? Schauen Sie mal nach unten. Was sehen Sie? Ihre Hände, den Schreibtisch, den Boden, vielleicht eine Tasse Kaffee oder einen Laptop oder eine Zeitung. Was haben Sie gemeinsam? Es sind Dinge, die Sie anfassen können. Was Sie sehen, wenn Sie nach unten blicken, sind Gegenstände in Ihrer Reichweite, die Sie sofort bewegen und manipulieren können, ohne zu planen, sich anzustrengen oder nachzudenken. Ob Sie es Ihrer Arbeit, der Freundlichkeit anderer oder Ihrem Glück verdanken, die meisten dieser Gegenstände gehören Ihnen. Es sind Ihre Besitztümer. Schauen Sie nun nach oben. Was sehen Sie? Die Decke, vielleicht Bilder an einer Wand oder Dinge vor dem Fenster, Bäume, Häuser, Gebäude, Wolken am Himmel, was immer sich in der Ferne befindet. Was haben Sie gemeinsam? Um sie zu erreichen, müssen Sie planen, nachdenken, Berechnungen anstellen. Es mag kein großer Aufwand sein, doch eine gewisse koordinierte Anstrengung ist vonnöten. Im Gegensatz zu dem, was wir sehen, wenn wir nach unten blicken, zeigt uns der Bereich dort oben Dinge, über die wir nachdenken und für die wir arbeiten müssen, wenn wir an sie herankommen wollen. Hört sich einfach an, und genau das ist es auch. Aber für das Gehirn ist dieser Unterschied das Tor zwischen zwei völlig verschiedenen Denkweisen, zwei unterschiedlichen Arten des Umgangs mit der Welt. In Ihrem Gehirn wird die Welt unten von einer Handvoll chemischer Stoffe, Neurotransmitter genannt, gesteuert, die Ihnen Befriedigung und Freude am Hier und Jetzt schenken. Doch wenn Sie sich der Welt oben zuwenden, ist Ihr Gehirn auf einen anderen chemischen Stoff, ein einziges Molekül angewiesen, der es Ihnen nicht nur ermöglicht, über den Bereich, bis zu dem Ihre Fingerspitzen reichen, hinauszukommen, sondern der Sie auch dazu motiviert, die Welt jenseits Ihres unmittelbaren Zugriffs zu erforschen, zu beherrschen und zu vereinnahmen. Er treibt Sie an, nach jenen Dingen in der Ferne zu streben, die sowohl physischer Natur sein können als auch abstrakt, wie etwa Wissen, Liebe und Macht. Ganz gleich, ob es sich um den Griff über den Tisch nach dem Salzstreuer handelt, um den Flug zum Mond in einem Raumschiff oder um die Verehrung eines Gottes jenseits von Raum und Zeit. Dieser chemische Stoff gibt uns dazu den Befehl, über jede Entfernung hinweg, ob geografisch oder intellektuell. Diese Untensubstanzen, wir nennen sie Hier- und Jetztler, erlauben Ihnen, das zu erfahren, was sich aktuell vor Ihnen befindet. Sie ermöglichen zu schmecken und zu genießen oder gegebenenfalls zu kämpfen oder zu fliehen, gleich jetzt. Die Obensubstanz ist anders. Sie weckt Ihr Verlangen nach dem, was Sie noch nicht haben, und treibt Sie an, nach Neuem zu streben. Sie belohnt Sie, wenn Sie ihr gehorchen, und lässt Sie leiden, wenn Sie es nicht tun. Sie ist die Quelle der Kreativität und, im weiteren Verlauf des Spektrums, des Wahnsinns. Sie ist der Schlüssel zu Abhängigkeit und der Weg zur Heilung. Sie ist das bisschen Biologie, das eine ehrgeizige Führungskraft dazu bringt, alles für den Erfolg zu opfern, das erfolgreiche Schauspieler und Unternehmer und Künstler weiterarbeiten lässt, nachdem sie alles an Geld und Ruhm erlangt haben, was sie sich je erträumt hatten. Und sie lässt einen zufriedenen Ehemann oder eine zufriedene Ehefrau alles riskieren für den Kick mit jemand anderem. Sie ist die Quelle des unbezweifelbaren Strebens, das Wissenschaftler antreibt, Erklärungen zu finden und Philosophen veranlasst, Mustern, Begründungen und Bedeutungen auf den Grund zu gehen. Deshalb schauen wir auf der Suche nach Erlösung und Gott zum Himmel hinauf. Deshalb ist der Himmel oben und die Erde unten. Diese chemische Substanz ist der Treibstoff für den Motor unserer Träume und die Quelle unserer Verzweiflung, wenn wir scheitern. Sie ist der Grund, weshalb wir forschen und erfolgreich sind, ihretwegen machen wir Entdeckungen und kommen voran. Aber sie sorgt auch dafür, dass wir nie sehr lange glücklich sind. Für Ihr Gehirn ist dieses einzelne Molekül das ultimative Allzweckinstrument. Es drängt uns durch tausende von neurochemischen Prozessen dazu, uns nicht mit der reinen Daseinsfreude zufrieden zu geben, sondern nach mehr zu streben, und die Fülle an Möglichkeiten zu erforschen, die sich uns offenbaren, wenn wir unsere Fantasie spielen lassen. Säugetiere, Reptilien, Vögel und Fische haben allesamt diese chemische Substanz in ihren Gehirnen, aber kein anderes Wesen hat mehr davon als der Mensch. Sie ist Segen und Fluch, eine Motivation und eine Belohnung. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff plus ein einziges Stickstoffatom. Diese Substanz ist einfach in ihrer Form und komplex in der Wirkung. Das ist Dopamin. Und es erzählt nicht weniger als die Geschichte menschlichen Verhaltens. Und wenn Sie es jetzt gleich spüren möchten, wenn Sie ihm die Zügel in die Hand geben wollen, dann können Sie das tun. Schauen Sie nach oben. Anmerkung der Autoren: Wir haben dieses Hörbuch mit den interessantesten wissenschaftlichen Experimenten vollgepackt, die wir finden konnten. Dennoch ist es in Teilen spekulativ, vor allem in den späteren Kapiteln. Zudem haben wir an manchen Stellen stark vereinfacht, um den Inhalt verständlich zu machen. Das Gehirn ist so komplex, dass selbst der versierteste Neurowissenschaftler vereinfachen muss, um ein Modell des Gehirns zu konstruieren, das sich begreifen lässt. Außerdem ist die Wissenschaft reichlich verworren. Manche Studien widersprechen einander und es kostet Zeit herauszufinden, welche Ergebnisse richtig sind. Sich durch alle wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema durchzuarbeiten, wäre für die Leserinnen und Leser äußerst mühsam und würde schnell langweilig. Daher haben wir diejenigen Studien ausgewählt, die das Fachgebiet stark beeinflusst haben und die den wissenschaftlichen Konsens, sofern vorhanden, widerspiegeln. Die Wissenschaft ist nicht nur verworren, sie ist bisweilen bizarr. Der Versuch, das menschliche Verhalten zu verstehen, kann seltsame Formen annehmen. Er lässt sich nicht mit der Untersuchung von Chemikalien in einem Reagenzglas vergleichen, selbst nicht mit der von Infektionen in lebenden Menschen. Hirnforscher müssen einen Weg finden, in einer Testumgebung wie einem Labor wichtige Verhaltensweisen auszulösen, manchmal auch heikle Verhaltensweisen, die von starken Gefühlen wie Furcht, Gier oder sexuellem Verlangen gesteuert werden. Wenn möglich, haben wir Studien ausgewählt, die diese Eigentümlichkeit demonstrieren. Die Forschung mit menschlichen Versuchspersonen ist in all ihren Formen knifflig. Sie ist anders als die klinische Versorgung, bei der ein Arzt und ein Patient gemeinsam daran arbeiten, die Krankheit des Patienten zu behandeln. In diesem Fall entscheiden sie sich für die Behandlung, die ihrer Meinung nach am wirksamsten ist. Das einzige Ziel liegt darin, den Gesundheitszustand des Patienten zu verbessern. Dahingegen besteht das Ziel der Forschung darin, eine wissenschaftliche Frage zu beantworten. Auch wenn die Wissenschaftler sich bemühen, die Risiken für ihre Versuchspersonen zu minimieren, muss die Wissenschaft an erster Stelle stehen. Manchmal können experimentelle Therapien Leben retten, doch meist werden die Teilnehmer an einer Studie Risiken ausgesetzt, denen sie während einer üblichen klinischen Behandlung nicht ausgesetzt wären. Wer freiwillig an Studien mitwirkt, opfert einen Teil seiner eigenen Sicherheit zugunsten anderer Menschen. Kranke, deren Leben sich bessert, wenn die Forschung zum Erfolg führt. So wie ein Feuerwehrmann in ein brennendes Haus läuft, um Menschen zu retten, die darin gefangen sind und der sich dadurch zum Wohle anderer selbst in Gefahr begibt. Dabei ist natürlich besonders wichtig, dass die Studienteilnehmer genau wissen, worauf sie sich einlassen. Man nennt das Einwilligung nach erfolgter Aufklärung, Informed Consent. Meist wird dafür ein ausführliches Formular verwendet, das den Zweck der Studie und die mit ihr verbundenen Risiken erläutert. Das ist ein gutes, wenn auch kein perfektes System. Nicht immer lesen die Teilnehmer das Dokument sorgfältig, vor allem dann nicht, wenn es sehr lang ist. Manchmal lassen die Forscher etwas weg, weil die Täuschung ein wesentlicher Teil der Studie ist. Im Allgemeinen tun die Wissenschaftler jedoch ihr Bestes, um aus potenziellen Teilnehmern aufgeklärte Partner bei der Ergründung der Mysterien menschlichen Verhaltens zu machen. Liebe ist ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, ein Streben nach dem größten Preis des Lebens. Helen Fischer, biologische Anthropologin.